Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast. Ja, über französischen Vereinsrugby. Jetzt habe ich tatsächlich mein Intro vergessen. Kommt auch nicht allzu häufig vor, aber wir sind diese Woche auch ein bisschen spät dran. Was aber gar nicht so tragisch ist, weil diese Woche ja alle Ligen pausieren wegen des Super Saturdays in den Six Nations, von denen ich leider wenig bis nichts mitbekommen werde. Aber davon kann Oskar euch ja dann nächste Woche umso mehr erzählen. Hallo Oskar, freust du dich drauf?
Hallo Marc, ja klar, freue mich sehr drauf. Auch ich bin ja noch offiziell im Urlaub. Kam ja gestern gut erholt zurück aus Paris. Ja, mir geht's super. Ich freue mich aufs Rugby-Wochenende. Wie war denn deine Anfangswoche bis jetzt?
Och, ja, es war bis jetzt eine lange Woche. Wir haben Wochenende große Veranstaltung auf aber Mitgliederversammlung. Es ist viel zu tun und darüber hinaus aber natürlich viele schöne Dinge für die nächste Woche geplant. Freue ich mich sehr drauf, aber dazu dann vielleicht nächste Woche noch mal ein bisschen mehr. Apropos Dinge, die man sich freuen kann, siehst du, ich wollte heute eigentlich darum meinen Urlaubsplan gucken, weil die Finalstandorte für die National und die Frauen bekannt gegeben wurden. 6. Juni, der Finaltag der Frauen in Bourgoin. Eigentlich eine Sache, die ich sehr, sehr gerne machen würde. Habe leider vergessen, den Urlaubsplan zu gucken, aber mal schauen, vielleicht lässt sich das einrichten. Bourgoin bietet sich eigentlich an, war vor 2 Jahren schon mal Finalstandort der National. Da hat er Narbonne gegen Bourg-en-Bresse verloren, was aber keinen interessiert hat. Und bei den Frauen spielen ja alle, also von U12 bis Federal und Elite 2 und der ersten Liga spielen ja alle nacheinander weg. Großer Finaltag und ich muss ganz offen sagen, ich bin sehr positiv gestimmt. Ein deutliches Upgrade zu den letzten Jahren. Wenn du uns letztes Jahr war es das kleine Stadion in Bordeaux, davor war es das Amateurstadion Grenoble und davor war es das Stadion in Blagnac. Von daher doch ein sehr angenehmes Upgrade, was die Sichtbarkeit angeht.
Wird es denn auch übertragen oder?
Ich hoffe, letztes Jahr wurde es gezeigt von France 2 tatsächlich.
Okay, krass.
Und auch live gestreamt auf dieser My Rugby Zone oder Rugby Zone, wo auch die Drittligaspiele letzte Saison gezeigt wurden. Ich hoffe, dass es dieses Jahr ähnlich sein wird. Aber das muss man schauen. Ganz um die Ecke dann das Finale der National. Im neuen Stadion von Chambéry, ein, ja, sagen wir mal, also kleineres Stadion als Bourgoin tatsächlich. Aber wenn man bedenkt, dass das Finale der National eigentlich zwar jetzt dieses Jahr einen höheren Stellenwert hat, weil nicht beide Vereine schon direkt aufgestiegen sind, aber trotzdem insgesamt angemessen von der Größe her. Kontrovers, und da kannst du vielleicht noch ein, zwei Sätze zu sagen, sicherlich auch die nächsten Jahre wieder gesehen, die nächsten 5 Jahre, das Finale der Pro De Deux in Toulouse im Ernest Vallon. Finalstandort der Pro De Deux wurde die letzten Jahre ja immer mal wieder ein bisschen kontrovers diskutiert. Ist das eine Sache, ist ja aus Brief nicht allzu weit? Du siehst es wahrscheinlich nicht ganz so negativ.
Nee, auf gar keinen Fall. Also, ich sag mal so, Toulouse-Brief sind 2 Stunden. Ich musste immer ein bisschen lachen wegen den 5 Jahren. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Die FIFA hat ja auch die Finalstandorte für die Fußball-WM rausgegeben. Nächste 5 Jahre in Katar für die U17. Da muss ich ein bisschen schmunzeln, ob da ähnliche Spiele hinter den Vorhängen auch im Rugby stattgefunden hat. Warum man jetzt 5 Jahre hintereinander in Toulouse spielen muss, für mich ergibt es jetzt keinen Sinn. Aber gut, also wenn man sich, ich weiß nicht, was man sich davon verspricht. Ich glaube, man könnte vielleicht auch was im Norden machen oder anderswo die Zuschauer ansprechen. Und spielt natürlich Toulouse in die Karten, wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen. Also ich weiß nicht, wie siehst du denn das als Rugby-Fan?
Ich bin ähnlich zwiegespalten, weil es hat ja seine Gründe, weshalb Toulouse ist. A, wollte man sich auf einen Finalstandort festlegen, weil man gesagt hat, okay, wir brauchen, wir, die Vereine, die Fans, alle brauchen Planbarkeit. Das Finale der Top 14 ist aus guten Gründen normalerweise immer im gleichen Stadion. Gut, dieses Jahr nicht. Und 2016 nicht, aber sonst immer im Stade de France und vorher im Prinzenpark. Verstehe ich. Der viel größere Grund ist natürlich, dass es einfach keine Bewerbung gab die letzten Jahre. Es ist ein relativ großer Katalog, den du vorbereiten musst für deine Bewerbung. Und in den vergangenen Jahren hat das Finale ja auch immer schon entweder im RNS Vallon oder in Chabot Delmas stattgefunden. Also es war sowieso immer in einem dieser beiden Stadien. Dann gab es die Kontroverse vor 2 Jahren, als das Finale in Montpellier war, oder war es vor 3 Jahren? Vielleicht vor 3 Jahren. Wo natürlich gesagt wurde, also die beiden Tabellenführer, die ja mit ganz großem Abstand die Tabelle angeführt haben, Perpignan und Vannes, ist natürlich eine sehr ungleiche Reisezeit. Also Perpignan mit einer Dreiviertelstunde Fahrt und Vannes mit potenziell 8. Und gut, sie haben es am Ende gar nicht ins Finale geschafft, aber das ist immer eine andere Geschichte. Das hatten sie ja dann zu Hause mit einem Last-Minute-Try von Gavin Stark, glaube ich, noch dann das Halbfinale verloren. Aber ja, da war natürlich ein relativ großer Frust, zu sagen, also wir werden hier nicht ernst genommen. Wenn ihr das Finale nach Montpellier legt, dann ist ja relativ eindeutig, wenn Perpignan und wir ganz oben sind und wahrscheinlich ins Finale kommen, wer hier bevorzugt wird. Und ich glaube, dem will man jetzt halt auch ein bisschen vorweggreifen, auch mit dem Finale im letzten Jahr, wo Oyonnax und Grenoble im Finale waren, die ja beide eigentlich nur eine halbe Stunde auseinander liegen und dann aber alle zusammen nach Toulouse mussten. Das war natürlich ein bisschen schwierig. Aber jetzt soll natürlich ein bisschen Vorlauf, ein bisschen Planungssicherheit für die Fans, die dann rechtzeitig sich Hotelzimmer buchen können und so weiter. Von daher ergibt das schon Sinn. Aber ich muss auch ganz offen sagen, entschuldige, ich wieder so lange über dieses Thema rede, aber ich hätte mir ein anderes Stadion im Norden gewünscht. Ich hätte mir nicht immer die gleiche Kulisse gewünscht. Ich hätte mir vielleicht Bayonne gewünscht.
Vor allem in Toulouse ist ja auch eigentlich schon genug Rugby. Also ja. Hätte es ja auch irgendwie sich mal, keine Ahnung, nach Spanien oder sogar ins Ausland verlegen können. Ne?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich ganz so weit gegangen wäre, wobei das natürlich auch eine Idee ist, mit der ich mich anfreunden könnte. Aber selbst nur mal zu sagen, okay, man braucht kein riesiges Stadion dafür und man geht mal woanders hin. Man geht mal nach Straßburg. Man geht mal nach, was weiß ich, gut, Lille kriegt auch eine ganze Menge größere Spiele, aber vielleicht, wenn du in der Bretagne bist, Lorient. Oder eben halt auch ein Stadion wie La Rochelle. Ja, ja. Das wäre ja, da wäre ja die Möglichkeit gewesen, aber auf der anderen Seite hätten diese Standorte sich halt auch darauf bewerben müssen. Gut, Straßburg bietet sich gerade auch nicht an, weil das Stadion ausgebaut wird, aber die Orte hätten sich dafür bewerben müssen. Das haben sie nicht getan, das hat nur Toulouse getan und von daher war diese Entscheidung letzten Endes relativ logisch, weil niemand anderes hätte es werden können oder wollen.
Finde ich aber krass, dass sich wirklich niemand drauf beworben hat, weil man kann es eigentlich ganz gut vermarkten auch. Vor allem, wenn man eine kleinere Stadt ist mit einem vielleicht einem großen Stadion, so wie Tarp oder sowas, da passen ja 14.000 Leute rein, vielleicht ein bisschen zu klein. Aber mit ein paar Sternen ist das vielleicht kriegt man dann irgendwie vielleicht auch 18.000 oder 20.000 hin. Wäre doch eigentlich eine super Gelegenheit gewesen. Also verstehe ich eigentlich nicht.
Ja, also ich muss sagen, dass ich das Auflagenpapier nicht kenne, was alles gemacht werden muss. Aber ich möchte auch niemandem zu nahe treten, aber das RNS Vallon ist jetzt auch kein geniales Stadion. Also es ist ein anständiges Stadion, vor allem wenn du erstmal auf deinen Plätzen bist. Aber darüber hinaus würde ich jetzt nicht sagen, dass dieses Stadion so modern und herausragend ist, dass nur dieses Stadion die Auflagen erfüllen kann.
Auf jeden Fall.
Von daher kann ich das nicht ganz beurteilen, aber das ist natürlich ein bisschen, ja, ist ein bisschen schade. Aber gut, es ist, wie es ist. Apropos ein bisschen schade, ich wollte noch was nachschieben. Wir haben ja noch ein kleines Update bezüglich unserer wunderbaren Bleu Blanc Rugby-Tassen. Denn wir haben nochmal nachgedacht und wir haben ja noch einige sehr, sehr schöne Zuschriften von euch bekommen bezüglich unserer der kleinen Aufgabe, die wir gestellt hatten. Da haben wir dann gesagt, also bei einer Tasse, die wir verschicken, soll es nicht bleiben. Wir nehmen auf den Freitag auf, ich werde auf den Sonntag nochmal was nachbestellen und dann nochmal die ein oder andere Tasse verteilen. Also wenn ihr noch keine Nachricht von uns bekommen habt, dann kommt da vielleicht noch was. Aber möchte ich jetzt auch nicht allzu viel vorwegnehmen, aber das wird nochmal nachbestellt und wir verschicken nochmal ein bisschen was. Das nur nochmal dazu, wo wir schon bei kleinen, ich wollte gerade sagen, bei kleinen Enttäuschungen sind. Ich hoffe nicht, dass es Enttäuschungen sind, aber das müssen wir dann sehen. Aber wenn wir
jetzt kommen wir aber zu einer Enttäuschung.
Ja. ganz drumrum kommen wir nicht. Ja, wo fangen wir an? Wir hatten letzte oder vorletzte Woche darüber geredet, dass der Rugby Club Jacques-Cacquerin Le Croc, der kurz der RCHCC, eine wunderbare Abkürzung, ein neues Käuferpaar gefunden hat, nämlich die aktuellen Präsidenten von Draguignan. Die haben nach einer ersten Bilanzeinsicht allerdings einen Rückzieher gemacht, weil sie gesagt haben, statt 300.000 Euro, die wir ausgleichen sollen, müssen wir 800.000 Euro ausgleichen und eine halbe Million mehr eine Schlappe haben wir dann doch nicht spontan rumliegen und haben daraufhin den Rückzieher gemacht. Das ist natürlich dahingehend schlecht, dass es aktuell darauf hinauslaufen könnte, dass Vienne am grünen Tisch die Klasse hält. Wenn ich das mal so rumformulieren darf. Macht den Abstiegskampf im nächsten Jahr ein bisschen weniger spannend. Aber das ist dann halt so. Und auch Cognac wird wohl ein ähnliches Schicksal erreichen. 500.000 Euro beträgt immer noch die Finanzlücke. Wir hatten auch darüber schon geredet. Das Crowdfunding war
eigentlich schon erfolgreich, oder? Hatten sie nicht 700.000 Euro Schulden, jetzt nur noch 500.000 Euro?
Ja, mal 200.000 Euro ist eine Stange Geld für Crowdfunding. Das ist
eine Menge Kohle.
Ja. Aber ja, hat nicht
alles. Also Millionen fehlt halt noch.
Wenig überraschend hat das nicht ganz gereicht. Die Stadt und die Region und die Agglomeration gucken jetzt alle nochmal in ihren Budgets, ob sich noch was machen lässt. Aber ich muss ganz offen sagen, weiß ich nicht, ob die öffentlichen Gelder da reingesteckt werden sollten, weil letzten Endes der Verein, ob der Verein nur in der 5. Liga wieder anfängt oder in der 8. Liga wieder anfängt oder in der 5. Liga, wonach es aktuell aussieht, in der F1 mit einem Punktabzug starten wird, das macht alles den Kohl nicht fett, wenn wir ehrlich sind. Das ist alles immer noch in einem Rahmen und da könnte es viel schlimmer kommen. Ja, weiß ich nicht, ob das die beste Überleitung ist, die wir haben können, aber
schlimmer. Apropos schlimm.
Prozessbeginn. Wir hatten vor 2 Jahren, hatten wir in unserer ersten und einzigen True Crime Folge, die traurigerweise immer noch eine der erfolgreichsten Folgen ist, die wir in diesem Podcast haben, aber das sei mal dahingestellt, schon mal über den Mord an Federico Aramburu gesprochen, argentinischer Nationalspieler mit, naja, eine ganze Menge eigentlich, 22 Länderspielen für Argentinien. Großeltern kommen aus Bayonne. Er hat in Biarritz gespielt, unter anderem auch in Perpignan und Dax und bei den Glasgow Warriors und hat nach seinem Karriereende 2012 eine Reiseagentur in Biarritz geleitet und vor 2 Jahren, wir hatten hier im Podcast drüber gesprochen, ziemlich genau 2 Jahren, nämlich an dem Abend nach dem Länderspiel Frankreich-England in Paris.
Auf 19. März,
ja, glaube ich. Ja. Auf offener Straße von 2 Rechtsradikalen oder Rechtsextremisten erschossen. Ich weiß gar nicht, ob das ausreichende Worte sind. Louis de Priol, wie der gute Mann heißt, hat unter anderem ein Kleidungsgeschäft betrieben, wo er mit dem Slogan weiße Klamotten für weiße Menschen schon mal eine eindeutige Aussage, wohin es geht, hat in seiner Militärzeit auch eine Prostituierte in einem Auslandseinsatz ermordet, hat die Armee de Terre natürlich sehr unter den Teppich gekehrt damals, Aber ja, er war unter verfassungsschutzlicher Beobachtung, hätte sich mit der Person, mit der er am Abend unterwegs war, gar nicht treffen dürfen. Das war gerichtlich untersagt. Hat dann aber, nachdem er sich mit Federico Aramburu und Sean Haggerty vor der Bar einmal geprügelt hat, ist er danach dann mit einem Jeep vorgefahren und hat die beiden, er hat ihn erschossen und ist dann in Richtung Russland geflüchtet, wurde beim Grenzübertritt aus Ungarn Richtung Ukraine gefasst und wird hoffentlich dann jetzt im Rahmen dieses Verfahrens eine lange Haftstrafe bekommen. Aber das vielleicht nur noch mal der Vollständigkeit halber, weil das natürlich schon eine Sache ist, die in Frankreich auch durchaus die ein oder andere Welle schlägt, aktuell aus gutem Grund. Sonntag kommt, und da bin ich gespannt, ob vielleicht kann ich nächste Woche noch mal ein bisschen mehr erzählen, ein etwas längerer Bericht auf France 2, in deren Sportsendung, wo sie unter anderem mit seinen Eltern reden und mit seinen Weggefährten in Biarritz, kann man hoffentlich noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber da natürlich an dieser Stelle erstmal, ja, dieser kleine Punkt und viel Kraft nach Frankreich, dass man diesen dann doch öffentlichen Prozess gut überstehen kann.
Wir bleiben auf jeden Fall dran und halten euch auf dem Laufenden.
Ja. Und kommen wir zu vielleicht etwas fröhlicheren News, als einer Mann des Stade Francais-Fan. Der Top 14, denn wir, wie gesagt, dadurch, dass der dass dieses Wochenende ja spielfrei ist, ist der letzte Spieltag ja immer noch aktuell. Wie gesagt, nicht ganz so gute Nachrichten für den ein oder anderen Vereinsfan, aber dazu kommen wir noch. La Rochelle hat 23-3 gegen Paris gewonnen. Ein überraschend eindeutiger Sieg für La Rochelle gegen eine der besten Verteidigungen der Liga, wenn nicht sogar die beste Verteidigung der Liga. Kann man das einfach an den fehlenden Nationalspielern festmachen oder was ist da schiefgelaufen?
Sowohl ja, weil ich meine, bei La Rochelle ja mehr Nationalspieler fehlen als bei Paris. Ja. In Paris gibt es ja in Anführungszeichen nur Barré. Ja. Der Briac ist ja wieder zurück. Vielleicht wurde einfach aufgehört, in der Kabine von La Rochelle über Immobilienpreise zu reden. Es wird sich auf einmal wieder konzentriert und die Spiele werden gewonnen. Und es ist ganz lustig. Wir haben, glaube ich, zwei Folgen drüber geredet, dass La Rochelle auf dem 9. Platz ist.
Ja.
Die sind jetzt wieder Dritter. Ich glaube, sie sind einfach in die Spur gekommen. Und wie du schon sagst, ist es halt ein ziemlich deutlicher Sieg gegen das beste Team, was Paris eigentlich zu bieten hatte. Bis auf, dass Leo Barré gefehlt hat. Und wie gesagt, La Rochelle auch noch nicht am Maximum angekommen. Viele Spieler, die nicht gespielt haben, weil sie jetzt eben dieses Wochenende gegen England spielen werden. Antonio, Alderweireld, ich glaube, Skelton hat auch nicht gespielt, weil er immer noch verletzt ist. Ja. Also La Rochelle wirklich in guter Form. Und mit den Leuten, die sie jetzt auch noch zurückbekommen werden, glaube ich, ein Team, was es ja, noch ganz weit bringen kann,
ja,
in dieser Saison.
Sekou Makalou kratzt in jedem oder hat in jedem Fall seinen Ruf als einer der besten Winger der Liga, hat in jedem Fall ein wenig Schaden genommen, hat ja das erste Mal seit Jahren wieder auf dem Flügel gestartet, was er ja ist ja immer mal wieder auf dem Flügel reingekommen oder eingewechselt worden, aber das erste
Utility Back.
Aber stellt sich heraus, Jack Nowell ist ein besserer Flügelspieler als er. Hätte ich ja auch nicht gedacht. Auf der anderen Seite Jack Nowell eher bekannterweise ein England-Spiel zumindest in weiten Teilen auf der dritten Reihe gespielt. Also es geht auch andersrum anscheinend. Sieht man nur nicht ganz so häufig. Apropos Dinge, die man nicht ganz so häufig sieht. Oyonnax diese Saison mit 6 Punkten gegen Clermont. Ungeschlagen gegen den Verein aus der Auvergne. Passend heute mal mein Clermont-Trauertrikot angezogen. Das gute
steht hier sehr gut.
Ja, Dankeschön. Es sitzt, wie ein Rugby-Trikot sitzen sollte. Viel zu eng, aber das ist, wie es ist. Vor ein paar Jahren gab es ja dieses, als sie noch bei Under Armour waren, gab es ja dieses wunderbare graue Trikot, graue Auswärtstrikot. Und da ich dachte, ach naja, bevor mir in Gelb wieder die Bienen beim Training um den Kopf schwärmen und ich das weiße Trikot nicht sauber kriege, nehme ich mal das graue. Und ja, es ist seitdem mehrfach als Trauertrikot bezeichnet worden. Wie dieses Spiel sehr passend auch ein
Trauerspiel war. Was man zu diesem Spiel aber sagen muss, die Kondition, also generell das letzte Wochenende in Frankreich, ja, generell, es war unglaublich, das waren Weltuntergangsszenarien, was hier an Wasser runtergekommen ist und auch an Wind, das darf man nicht unterschätzen. Und das muss man, glaube ich, beim Ergebnis im Hinterkopf behalten, dass es halt einfach, glaube ich, sehr, sehr schwer war, gutes Rugby zu spielen und viele Pässe zu spielen, weil auch bei uns hier in Brief und in Paris und eigentlich jetzt immer noch, wobei jetzt wieder langsam ein bisschen hier schon wärmer wird, also heute 18 Grad, aber wie gesagt, davor, was da abging, also für Stürme, das hat nicht viel Rugby zugelassen. Ich glaube, das muss man bei dem Ergebnis auch mit betrachten, wobei es natürlich für den einen oder anderen Clermont-Fan, ja, die Alarmglocken gehen schon an, wenn man so die sozialen Medien verfolgt.
Ja, ich meine, man muss ja auch in Fairness sagen, für die, die die Tabelle nicht vor Augen haben, es ist generell relativ knapp alles und man möchte jetzt auch nicht wirklich dramatisch werden. Aber es sind nur noch 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Klar, es sind auch nur 6 Punkte Rückstand, oder sagen wir mal 7 Punkte Rückstand auf den dritten Platz. Aber es sind nur 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und Perpignan spielt phasenweise und gerade zu Hause echt guten Rugby. Montpellier und Lyon, die dahinter sind, sind sicherlich auch keine schwachen Teams. Man muss sicherlich nicht in Panik verfallen, aber vorsichtiger Pessimismus ist trotzdem als Fan angesagt, glaube ich. Ja, ich glaube nicht, dass Clermont absteigt, auch wenn, vor allem wenn sie in die Relegation kommen, würde ich schon erwarten, dass sie das gewinnen, genauso wie Montpellier oder Lyon, ne? Aber, oder Perpignan.
Da auch ganz stark, gehe ich persönlich ganz stark aus. Also alles andere wäre eine Katastrophe.
Aber es ist natürlich schon so, dass man sagen muss, dass es das erwartete Umbruch ja vielleicht ein bisschen schwieriger ist als erwartet. Weil es ist natürlich schon so, dass das ja, dass die Vorbereitung nicht ganz so gelaufen ist wie erwartet, mit der Komplettübernahme des Vereins durch Michelin, der die sehr schwierige finanzielle Lage des Vereins nochmal ein bisschen absorbieren musste, bevor da große Sprünge gemacht werden konnten. Jetzt ist natürlich auch die Sache gewesen, dass sie jetzt eine Woche lang nur schwierige Trainingsbedingungen hatten nach dem großen Feuer, in der ja das komplette Trainingszentrum in Schutt und Asche gelegt hat. Muss man vielleicht auch sagen, aber aus der Hoffnung, dass man dann im nächsten Jahr richtig angreifen kann, weiß ich nicht.
Das Gute ist, dass wir da bald im Podcast ja die Informationen aus erster Quelle bekommen. Ja.
wird sicherlich sehr spannend, wie es da weitergeht. Ich bin durchaus optimistisch. Ich glaube, Clermont ist ein Verein, die ja viel machen können, aber das, was mir bei Clermont, was ich das Gefühl habe, was mir ein bisschen flöten gegangen ist, ist diese Grundruhe. Clermont war immer so ein ruhiger Verein. Auch in dem einen Jahr, nachdem sie Meister geworden sind, das letzte Mal, wo sie fast abgestiegen sind. Naja, fast abgestiegen ist ein großes Wort, aber das erste Mal seit langem nicht im Champions Cup und so weiter und so fort. Nichts im Kader oder kaum was im Kader geändert. 2 Spieler dazu geholt, nur nichts am Trainerstab gemacht und danach lief es auch wieder deutlich besser. Ja, aber man ist nicht in Panik verfallen, man ist ruhig geblieben und diese Ruhe, habe ich das Gefühl, ist dem Verein ein kleines bisschen abhanden gekommen. Aber gut, das ist dann sicherlich eine Sache, die man abwarten muss. Vielleicht auch generell ein bisschen Pessimismus, weil der Fußballverein ja in seinem 2. Jahr in der ersten Liga überhaupt sehr abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz steht. Ist dann ja vielleicht auch nochmal ein anderes Thema, dass man da sagt, also von 2 Erstligavereinen in einem Jahr auf 0 runterzugehen, wäre schon happig.
Ich glaube, Clermont ist ja noch nie abgestiegen, oder?
Nee, Clermont ist neben Toulouse der einzige Verein, der immer erstklassig war. Aus den aktuellen 14 Vereinen, die wir noch haben. Vereine, die es nicht mehr gibt, mal ausgenommen. Ne? Aber Ja, aber das sind, genau, die beiden Vereine sind noch übrig, die nie zweitklassig waren.
Wer einige Male zweitklassig war, Lyon,
ja,
die versuchen der Zweitklassigkeit zumindest dieses Jahr zu entgehen, gewinnen zu Hause 37-19 gegen Castres, die damit so ein bisschen wieder ja, ihre Form verlieren, die sie hatten in den letzten drei Spielen oder sogar vier Spiele. Ich weiß nicht, wie hast du das Spiel gesehen? Fandest du es unterhaltend oder hast du es überhaupt, hast du überhaupt irgendwas dazu angeschaut?
Also ich fand es schon unterhaltsam. Ich fand schon unterhaltsam, muss ich sagen. Also da kann man insgesamt nicht meckern. Ich hatte mir natürlich schon ein bisschen mehr von Castres erhofft. Also ein bisschen mehr Spannung wäre, glaube ich, schon drin gewesen. Ich finde jetzt den Sieg von Lyon nicht mega überraschend. Castres ist kein starkes Auswärtsteam. Und Lyon hatte ein verdammt gutes Team. Also ja. Niniashvili, Berdeux das erste Mal wieder seit seiner Verletzung ein ganzes Spiel durchgespielt. Hat dem Team zusammen mit Baptiste Guyou nochmal eine ganze Menge Ruhe gegeben. Jordan Taufour hat mal wieder eine Leistung abgerufen, die man von ihm eigentlich erwartet. Galt ja mal als sehr großes Versprechen, was er in Frankreich reißen könnte. Ich muss auch ganz offen sagen, Vincent Rattel spielt immer noch deutlich besser, als ihm viele Leute zugestehen möchten. Josiah Maracu war ja letztes Jahr schon richtig, richtig gut und auch in diesem Spiel wieder sehr solide. Und da, ich finde es nicht überraschend, dass es gut lief. Also es ist ein echt solider Kader und es war ein sehr solides Team und da finde ich es dann schon in Ordnung. Und bei Castres hat man, glaube ich, schon gemerkt, dass da ein oder andere wichtige Spieler fehlt. Ich denke jetzt gerade mal an Pierre... Gott.
Wie heißt Poplin?
Nee, der hat auf der 15 gespielt, glaube ich. Müsste ich jetzt nochmal gucken, weil ich glaube, der hat auf der 15 gespielt mit Lebrun auf der 10. Der mich allerdings in aller Fairness auch nicht sehr überzeugt hat, muss ich sagen. In diesem Spiel. Ah, ich habe vergessen, wen ich gemeint habe. Aber ist ja auch egal. Lyon haben gut gespielt. Zu Hause auf dem Kunstrasen. Ja, oh Gott, ich versuche mal den Satz von vorne anzufangen. Sie haben das Spiel aufgezogen, was sie versuchen aufzuziehen, nämlich ein sehr offensives Spiel. Viele Pässe, das ist ihnen nicht immer gelungen, aber es war schon deutlich näher an dem, was der Verein von sich sagt, was er gerne hätte. Und dass der Kunstrasen Lyon mehr liegt als Castres, ist auch kein Geheimnis.
Keine Überraschung, ja.
Von daher ist das, glaube ich, in Ordnung.
Der Rasen von Castres war bis heute der schwerste, auf den ich in meinem Leben je gespielt habe. Es ist wirklich für 6. einer, nur für einen noch mit 21er Stollen. Aber gut, für die schweren Jungs ja ganz angenehm, aber
ja. Ja,
das ist nicht zu fassen.
Ja, es, aber es ist ja eine bewusste Entscheidung, glaube ich.
Oh, 100%.
Das ist irgendwie immer so dieses... Ja, Castres, die immer diesen Ruf weg haben, sehr ekliges Team zu sein. Sehr schwierig zu bespielen, aber ich glaube, das fällt ja immer mit rein und es liegt ihnen dann nicht, wenn das andere Team so viel schneller ist als sie. Das ist dann immer
ja, so. Also, schnelles Rugby, obwohl Castres auch schnelles Rugby spielen kann, sie haben ja schon eine gute Backline. Ich kann mich nur persönlich erinnern, was ich mit schwerem Rasen meine, ist einfach, dass du extremst einsackst. Also wir haben da im Regen gespielt und ich glaube, aufs Feld noch recht warm. Und ich merke einfach nur, wie meine Hacke, also praktisch schon im Boden drin ist. Die ist einfach im Boden drin. Also das habe ich wirklich noch nie erlebt. Dagegen ist wirklich jedes Feld in Berlin ist gegen Luxus. Die Forke ist dagegen, also es ist unglaublich, ist nicht zu fassen. Also ja, da hast du am Ende irgendwelche Fijianer, die trotzdem mit einem Topspeed von 35 km/h das Feld durch. Also, aber gut, ja. Nicht als 2-3-Stürmer. Von sowas kann ich nur träumen.
Ah, ich kann nicht schnell genug denken, um so schnell zu rennen. Das funktioniert nicht. kein schnelles Spiel gab es in Montpellier. 10-3 gegen Bordeaux. Das war wiederum eine durchaus grottige Partie. muss man vielleicht so sagen, nicht mal ein Defensivbonus für Bordeaux. Das ist ja sehr dünn, möchte man sagen.
Aber zwei Sachen waren interessant. Erstens natürlich irgendwie, ja, Bordeaux spielt gefühlt mit einem B-Team, weil ja, das andere, die andere Hälfte vom Team ist bei der Nationalmannschaft. Ja, so, selbst die Jüngsten sind nicht mehr da. Biel Barré, Deportier sind alle ausgeflogen. Und die Alten eben auch, ja. Lucu etc. Was ich aber auch interessant fand, die Art und Weise, wie Montpellier das Spiel angegangen ist, mit einer super schweren Bank. Ja. Ne, also, wie sie das Gedränge dominiert haben, super, ja, einfach auch gut gecoacht, muss man einfach ganz klar sagen, was Kolar so da gemacht hat. Das war schon echt klug. Dann, wenn du dann halt in der zweiten Reihe Chalerou, Willems hast, dann hast du dann auf Flanke hast du Digwit und Rendsburg. Das heißt, du hast vier Leute auf dem Feld, die überhand 120 Kilo wiegen. Und was sie mit dem Gedränge von Bordeaux gemacht haben, wo er immer noch Tamer Fifinoa und so hat, unglaublich. Also die haben die, es sah wirklich übel aus. Und ja, muss man so sagen, es hat, war schon eine sehr kluge Bank, mit der Montpellier da gespielt hat, die am Ende das Spiel dann auch ja, zugemacht hat.
Ja, absolut. Also es, aber es war kein, also es war kein
Champagner-Rugby war es jetzt nicht.
Nee. Dafür waren die Vergleichsspiele, die wir an diesem Wochenende hatten, teilweise auch einfach zu super Rugby-ig, wie die französische Presse gerne schreibt. Aber Montpellier ist kein schlechtes Thema. Es war ein wichtiger Sieg, weil die Konkurrenz halt auch gepunktet hat. Von daher das sicherlich auch sehr, sehr wichtige Punkte. Aber ich bin wirklich gespannt, wo die Reise von Montpellier am Ende hingeht.
Die können die Liga noch gewinnen. Die Top 6 sind halt noch drin. Also das ist ganz ohne Spaß.
Yes. Also ich muss ganz offen sagen, wenn man jetzt mal den letzten Platz außen vor lässt, ist das eine der spannendsten Jahre, die wir seit langem hatten. Also ja. wir sind tief in der zweiten Hälfte der Saison und wir haben zwischen dem dritten Platz und dem Relegationsplatz sind 10 Punkte. Es ist Platz 3 bis Platz 7 sind mehr oder weniger punktgleich. Es ist ja, es ist viel drin dieses Jahr.
Ich finde, das spricht halt auch für dieses Format, dieser Top 6.
Ja.
Wenn man das im Fußball nämlich manchmal hat, wenn du jetzt kommst zum Ende der Saison, du weißt, du steigst nicht ab, du weißt aber auch, Champions League dieses Jahr spiele ich nicht mehr.
Ja.
Das heißt, du spielst im Endeffekt 5-6 Spiele am Ende der Saison um die goldene Ananas. Weil wenn du, ja, ob du jetzt Conference League spielst oder ob du dann jetzt, keine Ahnung, Zehnter wirst, das ist am Ende, ist wahrscheinlich den meisten Spielern auch am Ende egal. So, ne? Ja. Und das Gute ist halt, dass, was heißt das Gute, dieses generelle Format mit diesen Playoffs, wie wir es ja auch in der Pro de Deux haben oder auch in der National, gibt halt jedem Team die Möglichkeit, bis praktisch zum Ende der Saison noch die Liga zu gewinnen. Also
ja.
Montpellier, die saßen fast, keine Ahnung, ein Viertel der Saison da auf dem letzten Platz und die können theoretisch noch die Liga gewinnen. Und das ist natürlich eine Spannung, die man in anderen Sportligen vielleicht nicht so hat.
Ich bin sehr überzeugt von dem Playoff-Format. Es ist natürlich, es gibt durchaus die andere Stimme, die berechtigt sagt, also in einem Jahr wie vor 2 Jahren in der Pro de Deux, wo Vannes und Perpignan jeweils irgendwie 30 Punkte Vorsprung auf die Plätze hinter sich hatten, die besten Zweitligasaisons aller Zeiten gespielt haben und dann am Ende einer von beiden nicht mehr aufsteigt, kann ich verstehen, dass man sagt, das ist aber es ist trotzdem, ich glaube, der Titel hätte weniger Prestige, wenn ohne dieses große Finale in Paris. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass der französische Rugby-Pokal immer, oder dass der französische Rugby immer in diesem Format gespielt wurde. Also mit Playoffs und Finalspiel, das war schon immer so. Von daher ist es auch eine Sache, die im französischen Rugby gar nie anders bekannt war. Also es gab nie eine reine Liga, die ausgespielt wurde. Aber es ist schon. Ich würde das Finale auch nicht missen wollen. Also es.
Auf gar keinen Fall. Also das Einzige, was man vielleicht noch machen sollte jetzt aus Rugby-Liga-Sicht, macht einen geilen Pokal mit den Mannschaften der dritten und vierten Liga. Einfach, dass die richtig Kohle bekommen. Wenn nämlich hier der Stade Toulousain in Albi antanzt, dann ist das Stadion voll.
Ja.
Und zwar rappelvoll. Dann hast du auch Fernsehgelder. Das sollten sie vielleicht doch machen. Weil, ja, einfach so einen schönen französischen Pokal mit, keine Ahnung, vierte bis erste bis zur vierten, fünften Liga. wo es dann noch professionell ist, das wäre schon also das wäre auch das Nonplusultra.
Ich bin ein kleines bisschen zwiegespalten, wann mir ein schöner Pokalwettbewerb wirklich fehlt. Also das sehe ich auch wirklich als sehr schön. Ich denke natürlich, das ist nicht realistisch, das wird nicht passieren, weil es die Spieltage nicht gibt. Aber, und das muss mir auch ein Fan sagen, nach wie vor, weißt du, wer der Rekordpokalsieger in Frankreich aktuell immer noch ist?
Ja, Narbonne wahrscheinlich.
Ja, Rekordsieger der Challenge du Manoir, was ja immer der Pokalwettbewerb war. Und das wären sie dann danach wahrscheinlich nicht mehr. Und das ist die eine Sache, die der Verein noch hat, auf die er stolz sein kann. Nicht das verlorene Finale des European Shields gegen London Irish oder wen auch immer. Von daher denke ich, ja, aber fände ich schon spannend. Vor allem, wenn man dann wirklich mal wieder Derbys hat, die man schon lange nicht mehr hatte. Castra Albi.
Oder einfach so einen Saarbrücken. Einfach so einen Saarbrücken Dream Team, was irgendwie, keine Ahnung. Stellt euch vor, was weiß ich hier. Carcassonne gewinnt gegen Montpellier im, keine Ahnung, Viertelfinale des Pokals. Das wäre auch geisteskrank.
Also, die Sache ist halt...
Massy gewinnt gegen Racing. Was wär das bitte für ein Spektakel?
Ich glaube, da gibt es auch eine ganze Menge Spielraum für solche Geschichten. Weil es ist, wir sehen aktuell, die so eng wie die Ligen zusammen sind. Gut, die erste Liga ist einen großen Schritt über den anderen Ligen. Aber wir haben gesehen, wie Périgueux sich als Aufsteiger in die dritte Liga geschlagen hat. Wir sehen, wie Dax sich als Aufsteiger in die zweite Liga dieses Jahr schlägt. Da ist so viel Spannung drin, die Ligen sind so nahe beieinander wie schon lange nicht mehr. Gut, erste Liga ist nach oben abgehauen, okay. Das war zu erwarten. Früher oder später mit dem Fernsehgeld, aber... Ansonsten ist das echt spannend. Meine Pro D2 haben wir auch eine ultra spannende Saison. Gerade im Abstiegskampf oder im Kampf um den Relegationsplatz vielmehr ist so viel Spannung drin. Da bin ich echt begeistert. Also dieses Jahr reißt mich echt mit, muss ich sagen. Also es ist, kann man echt nicht
sagen. Werbung für den Rugby-Sport.
Wäre es, wenn man es gucken könnte. Das ist, glaube ich, so die... Aber dafür ist ja dieser Podcast da. Nicht zum Gucken, aber zumindest zum Mitbekommen. Ja, ein Spiel, das durchaus kurzfristig... Ja, ist immer so eine Sache, wo man sagt, naja, es war sehr kurzfristig. Es ist leichte Unterhaltung gewesen. Ja, kein... Da gab es das ein oder andere Spiel in National, weißt du, so ein... Meist Narbonne-Tarbe bleiben natürlich mehr im Gedächtnis als so ein 82-Punkte-Spiel. Po 42 40 gegen Bayonne gewonnen. Eigentlich ein bisschen sprachlos, was dieses Ergebnis angeht. Ist ja nicht mal das erste Mal in diesem Jahr für Po. Gegen Castres haben sie ein ähnliches Spiel schon mal verloren dieses Jahr. Aber das war ja auch ein ähnliches punktetechnisches Ergebnis. Ja, schwierig. Warum haben beide Teams nicht verteidigt?
Also, warum? Ich habe keine Ahnung. Also, ich glaube, für jeden, der das Super Rugby liebt, war das perfektes Spiel. Einfach geiles Angriffsrugby und wunderschöne Spielzüge. Für den Rugby-Fan aus dem Süden, der vielleicht auch schon etwas älter ist, war das wahrscheinlich grauenhaft. Ja. Aber warum? Ich weiß es nicht. Also, ja, das Spiel war eng, es war spannend. Nur gut verteidigt wurde eben nicht.
Ich muss für meinen Teil vielleicht auch in aller Fairness sagen, dass ich in diese Kategorie ganz gut reinfalle. Mir gibt das wenig tatsächlich. Ich gucke auch Super Rugby nicht gerne, weil das ist für mich ist es so dieses NBA-Thema. Ne? Für mich ist so dieser, ich gucke gerne Basketball, ich gucke gerne Alba Berlin. Ne? Aber in der NBA, wo jeder Angriff gefühlt Punkte gibt, ja, es ist spektakulär, aber irgendwie gefühlt ist es wertlos, weil keine Spannung drin ist. Weil du denkst, ja, natürlich macht er jetzt Punkte. Es sei denn, er ist inkompetent und wirft daneben, aber es wird ihn niemand daran hindern, diese Punkte zu machen. Und es nimmt bei mir so viel Spannung raus, finde ich. Also es ist, ich habe lieber ein dreckiges 3-0, ne, wie wir es auch dieser in der Pro de Deux dieses Jahr schon das ein oder andere Mal hatten. 6-3, 3-0. Es gibt mir, solange es spannend ist und sich beide Teams Mühe geben, gibt mir das deutlich mehr als irgendwie so ein 82-Punkte-Spiel, wo du denkst, naja, gut, also sehr am Ball, natürlich links im Versuch.
Hat sie was für ein Handballergebnis?
Ja. Es ist am Ende des Tages auch das kein, möchte ich jetzt nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel war, überhaupt nicht, aber es ist keins, das mir im Gedächtnis bleiben wird. Nichtsdestotrotz natürlich für Po ein sehr, sehr wichtiges Ergebnis. Für Bayern sagst du, gut, ein Punkt, den du mit nach Hause nimmst.
Auswärts auch gespielt, so von daher.
Ja. Ist es, wie es ist? Ich muss gerade mal gucken, ob das das Spiel war. In irgendeinem Spiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5. Genau, das war das Spiel, ich konnte mich gerade erinnern, dass Bayern in diesem Spiel tatsächlich auch mehr Versuche gelegt hat als Po. Was ich auch sehr spannend fand. 6 Versuche zu 5. Ja, aber am Ende des Tages trotzdem kein Sieg. Kann man über Perpignan nicht sagen. 27-17 gegen Toulouse gewonnen. Wichtiger Sieg.
Die Überraschung des Wochenendes.
Wirklich? Ja. Ah, hätte ich fast nicht gesagt. Ich musste ganz offen, ich weiß nicht, ob ich
mitgerechnet
habe. Ich weiß nicht, ob ich mitgerechnet habe, aber es hätte mich nicht, es hat mich
so
nicht
deutlich
überrascht. Ja, ja, krass. Also deutlich kann man sicherlich drüber reden, also es hätte weniger eindeutig sein können, aber ich hatte schon damit gerechnet, dass Perpignan dieses Spiel gewinnt. Oder ich weiß nicht, wie gesagt, damit gerechnet vielleicht nicht, aber es überrascht mich nicht. Toulouse ist während der Doublon, wie man so schön sagt, immer wieder das ein oder andere Spiel verloren. Das letzte Mal, als Bayern in der ersten Liga war, haben sie sogar noch in Toulouse gewonnen während der Doppelspieltage. In Vollbesetzung hätte ich schon damit gerechnet, dass Toulouse gewinnt. Aber Perpignan spielen guten Rugby, gerade zu Hause. Und dass sie dann gegen den B-Anzug von Toulouse gewinnen können, das überrascht mich nicht. Also das wäre, aber ja, über die Höhe kann man sicherlich reden. Auf der anderen Seite haben sie keinen Offensivbonus geholt. Das ist dann natürlich eine kleine vertane Chance, aber wichtiger Sieg und vor allem auch ein absolut verdienter Sieg.
Ja, auf jeden Fall. Was man vielleicht bei Perpignan auch noch ansprechen kann, weil es einfach interessant ist, auch in Bezug auf die Six Nations, Psolo Tuilagi spielt ja nicht bei den Herren gegen England, sondern spielt heute um 21 Uhr mit der U21 gegen England. Da habe ich auch gefragt, wann gab es das letzte Mal in der Geschichte der Six Nations, dass jemand die Herren und U20 Six Nations gespielt hat. Das ist schon krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade man merkt schon beim Blick auf dieses U20-Team von Frankreich, dass spielfreies Wochenende ist in Top 14 und Pro 2, weil was da für ein Team auf dem Platz steht, geisteskrank. Es ist wirklich geisteskrank. Agdi Sobke, Reus, Leo Carabodo, Mathis Ferti, Psolo Tuilagi. Ich glaube, da stehen bestimmt über 50 Top 14 Spieler auf dem Feld in der U20. Es ist verrückt. Und jetzt auch zwei Frankreich-Spiele für die Herren.
Ja, ich finde es.
Also, ich als England-Spieler.
ich find's aber nicht überraschend. Ich glaube, das ist auch ein deutlich besseres Team, als wir zur WM im Sommer sehen werden. Aber es ist schon ein krasses Team. Schon echt krasses Team.
Also. Mal gucken, das Spiel läuft ja noch nicht, aber ich gehe stark davon aus, dass England heute 40, 50, 60 Punkte bekommen würde. Also alles andere würde mich sehr wundern.
Auch enttäuschen, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Aber was gibt es Schöneres, als England verlieren zu sehen?
Ein Crunch.
meine große Reden wurden geschwungen. Schauen wir mal, wie es bei den Herren am Wochenende aussieht, aber mal schauen. Kommen wir noch zum Spiel Racing-Toulon. Auch ein Spiel, wo sie im Nachhinein gefragt haben, ob es in der Arena auch geschüttet hat oder nicht. Nicht unbedingt ein Rugby-Highlight. Viele haben gesagt, das schlechteste Spiel des Wochenendes, das weiß ich nicht, aber ja, kein Spiel, das man sich noch in meiner Wiederholung angucken wird.
Für die Uneingeweihten, La Défense Arena ist überdacht.
Ja, achso, ja, Entschuldigung.
Hat den besten Kunstrasen, den es gibt. Es ist praktisch, wie man in einen Konzertsaal gehen würde und dann Rugby gespielt wird.
Findest du den Kunstrasen? Hast du auf dem Kunstrasen schon mal gespielt?
Gespielt noch nicht, aber ich war schon mal drauf. Ja, schon nicht schlecht.
Ich habe nur von ein, zwei Leuten gehört, dass sie den sehr, sehr hart fanden, also selbst für einen Kunstrasen. Ich kann es ja selber nicht beurteilen. Aber dass er einen.
Ja, ich meine, er ist halt schnell. Ist halt ein schneller Kunstrasen. Ne?
Ja.
Ja, also.
Aber ja, ist, ja, schneller Kunstrasen, kein schnelles Spiel.
Ja.
Ja, möchte man jetzt nicht allzu viel drüber reden. Racing hat 20-6 gewonnen. Toulon enttäuscht weiter. Ist damit jetzt nur noch auf Platz 8. Aber.
Jetzt kann man schon von einer Krise reden, oder?
Ja, ein kleines.
Jetzt im Falle von Toulon.
Ja. Ein kleines Kriselchen, ja. Ja, die Stimmung ist schlecht.
Man sieht, die Schließung des Raucherraums hat keine Wunder bewirkt.
Im Gegenteil, vielleicht haben sie deswegen verloren. Vielleicht haben sie deswegen verloren. Der Körper ist nicht mehr konserviert. Und ich meine, so viele Dinge, wie du in Frankreich räucherst, warum nicht auch die Rugby-Spieler? Ist ja, naja. kommen wir zur Pro D2, wo es sicherlich noch den ein oder anderen Raucherraum gibt. Vielleicht nicht in Nevers. Die haben 27-22 gegen Provence Rugby gewonnen. Haben sich
oder vielleicht gerade in Nevers. Die haben den allerbesten Raucher.
Du meinst, der 1,2 Millionen Euro Mannschaftsbus hat noch... Da oben
der zweite, das ist einfach nur Raucherabteil. Wie damals in der BVG.
Das finde ich witzig. Das finde ich echt witzig. Ja. Fährt über die
Autobahn. Also oben auch schon eine Piefen, wie man in Berlin sagt.
Fährt über die Autobahn und oben kommen einfach die Rausch. Sieht aus, als über die Titanic über den Atlantik. Ja, schön. Schöner Gedanke. Es würde zu einer Wehr als Ort passen. Aber gut. Ich meine, der Mannschaftsbus hat mehr gekostet als das Krankenhaus. Also das ist immer so ein Thema. Naja.
Aber gut, beim Mannschaftsbus darf man sich nicht lumpen lassen. Ja? Man muss auch Prioritäten setzen.
Es gibt nun mal Dinge, die sind wichtiger als eine funktionierende Niere. Ja, das ist ja Prioritäten.
Da ist ein Mannschaftsbus ja wohl ganz vorne mit dabei.
Ich meine... Die Gesundheitsversorgung ist im Prinzip gesichert, nur halt nicht an allen Tagen. Es kommt immer darauf an, welchen Arzt sie gerade aus Dijon eingeflogen haben. Kein Witz übrigens. Oder zumindest ein sehr, sehr übler Witz. Aber ja, das ist ja aktuell die Sache, dass sie alle zwei Wochen mal einen anderen Arzt aus Dijon per Hubschrauber einfliegen, weil keiner in diesem Kaff wohnen möchte. Und selbst die Studierenden, die sie zwangsversetzt haben, in dieses Krankenhaus. Wie dem auch sei. Sie haben aber tatsächlich ein gutes Rugby-Team, die sich nicht verletzen sollten, aber sie haben ein gutes Rugby-Team. Haben sich am Ende noch mal ein bisschen Angst gemacht, haben gegen Provence Rugby zwar gewonnen, aber aus dem relativ eindeutigen Zwischenstand wurde am Ende noch dieses 27-22. Haben sie nochmal gut rankommen lassen. Jus Nostadt hat die ersten 48 Minuten gespielt, in denen es ja für Provence nicht mega gut lief, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe. Aber gut, am Ende ist es ein Defensivbonus und das ist sicherlich mehr als viele andere aus der Wehr schon mitgenommen haben.
Auf jeden Fall. Also, ja, ein Punkt besser als kein Punkt, aber. Ja, mit Blick auf die Tabelle sicherlich auch nicht so dramatisch.
Ja.
Dementsprechend schon in Ordnung.
Ja. Zumal die direkte Konkurrenz ja auch gepatzt hat. Also beidem. Vielleicht erstmal wann die überraschend zu Hause in Grenoble verloren gegen Grenoble verloren haben. 10-17 am Ende das Ergebnis. Für mich das vielleicht die zweitgrößte Überraschung des Wochenendes.
Ja, was heißt Überraschung? Ich meine, Hätte Grenoble nicht, weiß dass ich, wie viele Punktabzüge bekommen durch irgendwelche Bestrafungen, stehen sie ganz woanders. Und dass sie überhaupt so weit, also sie können sich ja immer noch qualifizieren, obwohl sie, ich glaube, 5 Punkte oder 9 Punkte abgezogen bekommen haben.
Also es waren zwischenzeitlich noch mal 12 oder 16 und davon haben sie welche zurückgekriegt.
Genau. Also das muss man immer im Hinterkopf behalten. Das ist ein sehr gutes Rugby-Team, die mit minus 12 in die Saison gekommen sind und jetzt trotzdem um die Top 6 mitspielen. Dementsprechend einen Auswärtssieg, der ein Ausrufezeichen sendet. Auch von der Mannschaft, die ja ihren Trainer rausgeworfen haben.
Ja.
Und da haben sie jetzt natürlich auch den Druck. Aber gut. Hat anscheinend gewirkt.
Ja. Max kam in der 58. Minute von der Bank. War also zumindest in der Knackzeit beteiligt. Knackspiel auch in Biarritz. Vorletzter oder Relegationsplatz belegendes Team gegen den Platz davor, gegen den vorletzten oder nicht ersten nicht abstiegsgefährdeten Verein. Haben auch einmal Plätze getauscht. Biarritz 33.
Klassisches 8-Punkte-Spiel.
Ja, es ist mit einem sehr bitteren oder bitter eindeutigen Ergebnis. Biarritz ist erstmal seit langem von den Relegationsplätzen runter. Auch nicht knapp. 33-19 haben sie gegen Montauban gewonnen. Ohne Chris Hilsenbeck, der in dieser Saison nicht viel gespielt hat, muss man in Fairness sagen. Aber ja, ein relativ eindeutiger Sieg. Montauban nicht aus dem Potten gekommen.
Ja, nur mal jetzt die Tabelle durchzugeben für die, die sie nicht vor Augen haben. Der 12., der 13. und der 14. Platz, jeweils mit 43 Punkten. Dahinter dann Montauban mit 40 und dann Rouen auf dem 16. und direkten Abstiegsplatz mit 34. Das heißt also, äußerst wichtiger Sieg für Biarritz. Äußerst wichtiger Sieg.
Ja. Ja. Und Montauban auch ein Verein, bei dem man hinterher gespannt sein darf, wie es weitergeht. Letztes Jahr oder Ende letzten Jahres hat der aktuelle Präsident und Investor und Eigentümer, wie auch immer, ja schon gesagt, dass er im Falle eines Abstieges den Verein in jedem Fall verlassen würde. Darf man gespannt sein, wie es da dann weitergeht. Oder was aus dem ein oder anderen Projekt wird, hatten ja ursprünglich mal für die kommenden Jahre ein Trainingszentrum angekündigt, das teurer ist als das der Hälfte der Erstligavereine. Das wird dann sicherlich kurzfristig erstmal nicht entstehen. Auch die notwendigen weiteren Renovierungsarbeiten am Stadion würden wahrscheinlich erstmal nicht weitergehen. Nicht das erste Mal, dass sie in den letzten Jahren in der dritten Liga wären. Waren vor ein paar Jahren schon mal da. Allerdings aufgrund finanzieller Engpässe war ja dann der Zwangsabstieg in die dritte Liga, sind ja direkt wieder aufgestiegen. Das war 2014-15, glaube ich. Wo sie ja dann danach sich dann erstmal wieder sehr gut etabliert hatten. Hatten ja auch bis nach Bonne gekommen ist natürlich 60 Spiele in Folge zu Hause gewonnen. Das war damals das erste Spiel für Rocky Elsom für Narbonne, der noch kurz vorher australische Kapitän war, unter anderem bei der WM 2011. Aber da sind wir ja schon wieder sehr weit abgewichen, es tut mir leid.
Mit Blick auf die Uhr vielleicht, keine Ahnung, müssen wir gucken.
Rouen hat auch einen wichtigen Sieg geholt, 38-13 gegen Aurillac. Verkürzen damit vielleicht nicht den Abstand auf den Relegationsplatz, aber lassen da zumindest erstmal den sie erhalten die Hoffnung am Leben. Sagen wir es mal so rum.
Stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Ja, sie stirbt irgendwann, aber sie stirbt zuletzt. Swayong Goulem hat auch ein Nachbarschaftsduell gehabt gegen Valence Romand. 13. gegen 12. In dem Fall ein Punkt Unterschied zwischen den beiden. 18-8 gewonnen. Auch ein wichtiger Sieg. Tim Menzel hat die ersten 53 Minuten für Valence gespielt. Wurde dann ausgewechselt. Für mich die größte Überraschung des Wochenendes. Dax mit einem 57-20 Sieg gegen Béziers. Ohne Maxime Oldmann leider. Aber ein...
Daran hat es gelegen.
Das ist böse. aber möglich. Eindeutiger Sieg. Also.
Und das zeigt auch, wie krass Rugby ist. Also du kannst ein Wochenende extrem gut sein und das nächste einfach extremst schlecht. Ja, und das dann vielleicht auch mit Blick auf unser Ergebnis vom Brief. Gegen Béziers echt nicht gut und gegen Agen halt echt gut. Also das ist halt so krass am Rugby. Also du kannst wirklich vom Zero zum Hero werden und das innerhalb von 80 Minuten. Und das entscheidet dann die nächsten 6 Tage, was du dir in der Stadt anhören darfst.
Ja.
Also gerade diesen kleinen Dörfern oder kleinen Städten hier im Süden sind halt diese 80 Minuten entscheidend über dein Schicksal, wie die der nächsten Woche. Das ist so, also ja. Und dass dann Béziers 60 Punkte bekommt, richtig eingeschränkt bekommt, ist halt schon krass. Also kann man gar nicht anders sagen, ist richtig krass.
Und man möchte DAX ja auch nicht zu nahe treten, aber spielen eine fantastische Saison für ihre Möglichkeiten, aber ein Top-Team sind sie nicht. Von daher,
Obwohl auch Béziers auf dem 7. Platz. Also sie spielen jetzt gegen Brief, spielen gegen uns, wir sind auf dem 6., sie auf dem 7., wenn sie das gewinnen, dann sind sie wieder in den Top 6. Also,
es ist viel drin, überraschenderweise. Hatte ich nicht mit gerechnet, aber es ist alles drin, wirklich. Also es ist, aber auch da würde ich trotzdem immer noch dazu stehen, zu sagen, dass sie als Außenseiter in eine eventuelle Playoff-Phase gehen würden.
Ja, also, ich glaube, da bist du nicht alleine.
Aber ja, es ist absolut realistisch und möglich. Du hast es gerade schon angesprochen, auch für euch absolut realistisch und möglich. Und auch ein Trip nach Toulouse absolut realistisch und möglich. 29-3 gegen Agen. Trotzdem dann am Ende ein sehr komfortabler Sieg.
Ja, mega. Ich glaube, hier hat der Press gesagt, das war das beste Spiel, was er hier von uns gesehen hat. Und wir durften deshalb auch früher in den Urlaub. Also wir haben ja normalerweise dann, wann haben wir gespielt? Freitag, ne?
Ja.
Normalerweise haben wir dann Heimspiel immer Samstag um 10 Uhr morgens Training und Videoanalysen. Ewige Meetings, 4 Stunden lang insgesamt. Aber die wurden uns tatsächlich entlassen. Also da wurde gesagt, alles gut, macht euch ab.
Ja. Ach, schön.
Das war sehr schön. Also ja, da haben wir uns das richtige Spiel ausgesucht, um gut zu spielen. Am Ende dann ja auch relativ komfortabel, kann man ja schon so sagen, mit 29-3 gewonnen. Und ich glaube, wir haben ein paar Dinge geändert, gerade so was die Gassen angeht. Bisschen solider in den Malls und so. Haben in der Woche auch vielleicht uns mal ausgesprochen und Dinge gesagt, die wir hätten vielleicht früher auch besprechen sollen. Es hat funktioniert und hoffe natürlich auch, dass es jetzt gegen DAX funktionieren wird.
Daumen sind in jedem Fall gedrückt. Mal gespannt, wie es am Ende aussieht. Ich fände DAX in den Playoffs natürlich schon irgendwo ein kleines bisschen unterhaltsam. Aber
die Rugby-Romantiker an uns freuen, die
ich meine, wenn ich schon falsch liege, dann sollte ich wenigstens richtig, richtig falsch liegen. Das ist ja dann apropos Rugby-Romantiker, kommen wir mal zu National. Und man musste, glaube ich, schon ein ziemlich großer Romantiker sein, um das Spiel zwischen Carcassonne und Périgueux zu genießen. Nass trifft, ist, glaube ich, die akkurateste Beschreibung. 21-0 am Ende für die Jaune et Noire, für Carcassonne. Aber ja, ein Klassiker war es nicht.
Nee.
Das war, es war so ein Spiel, ne? Kann man es auch auf einem regelrischen Freitag in Carcassonne machen. Périgueux würde sagen, nein. Massy hat 23-13 gegen Nizza gewonnen. Für mich dann doch eine kleine Überraschung. Massy arbeitet sich im Mittelfeld durchaus vor. Aber Nizza ja dann doch noch souveräner Tabellenführer. Daher eine kleine Überraschung. Pariser Nachbarn, das... Ja, ich meine, es hält die Liga spannend. Und ich würde mir ja schon... Man, es bleibt weiter spannend und es ist natürlich schon so, dass man sagt, man muss abwarten, wie es weitergeht. Narbonne hat auch 2 Spiele weniger als Nizza und Albi vor sich. Ist natürlich noch viel drin, ne, aber... Ganz objektiv bin ich dann natürlich trotzdem nicht. Fände es natürlich schöner, wenn jemand anderes auf dem ersten Tabellenplatz wäre. Aber gut. Albi auf dem zweiten Tabellenplatz haben ihre Position komfortabel ausgebaut. 34-12 gegen Suren gewonnen. Hier ohne Mika Tchoumenev natürlich, der ja in Paris ist mit der Nationalmannschaft, hat 29-5 gegen Vienne gewonnen. Da sicherlich keine große Überraschung. Auch wenn Vienne am Ende vielleicht das breitere Grinsen am Ende des Jahres haben wird, wenn sie dann gegenüber Hier die Klasse halten. da spielt das dann auch keine große Rolle mehr. Chambry hat das Derby gegen Bourgoin, das ja vor ausverkauftem Haus gespielt wurde, tatsächlich überraschend mit 36-7 gewonnen. Eine sehr.
Sorry, dass ich unterbreche. Ich habe eine Frage zu Bourgoin. Ich habe nämlich gehört, ich weiß nicht, ob das offiziell ist, dass Pascal Papé jetzt nicht nur Sportdirektor, sondern auch Trainer wird. Kannst du das bestätigen?
Bestätigen kann ich es nicht, aber ich habe Ähnliches gehört.
Okay.
Er hatte ja schon. Nach dem, was ich gehört habe, war das ja sowieso eine Sache, wo man gesagt hat, okay, er war sowieso mehr im Training involviert, als ein Sportdirektor sein sollte. Und nachdem er ja am Anfang des Jahres, nachdem es ja für Bourgoin überhaupt nicht lief, er ja schon seinen Rücktritt angeboten hat, den Spielern gesagt hat, also wenn es an mir liegt, dann sagt jetzt Bescheid und ich gehe sofort. Scheint er ja dann ein bisschen Vertrauen von den Spielern entgegengebracht zu haben. Und ja, ich finde es ein bisschen schwierig, vor allem in der Doppelrolle. Bin ich davon eigentlich nicht immer begeistert, aber muss man abwarten.
On verra.
Ja, es ist ja am Ende des Tages vielleicht auch einmal eine Geldfrage. Ist ja dann auch immer noch so ein Thema. Aber gut, wollen wir mal schauen. Ja, ich meine, es ist gut. Viel schlechter als dieses Jahr kannst du für Bourgoin kaum. Hätte es kaum losgehen.
Obwohl die echt Kohle haben, ne? Größtes Drittliga-Budget, glaube ich. Oder fast.
Ja, ja, mit 6 Millionen. Fast 6, 5,6, irgendwas in die Richtung. Ja, wir hatten ja drüber geredet, auch mit den ganzen anderen Einrichtungen, die sie jetzt in diesem Jahr hinzugefügt haben. Das funktioniert schon ganz gut. Aber, also das, was halt krass zurückgegangen ist und ob es nur finanziell ein riesiger Faktor ist oder nicht, die Zuschauerzahlen sind schon krass zurückgegangen. Wo im letzten Jahr im Schnitt noch zwischen 4.000 und 6.000 Leuten gekommen sind, sind es in diesem Jahr nur noch zwischen 2 und 4. Und das ist schon natürlich ein Faktor, wo man sagen muss, das ist ein bisschen bedenklich, wenn halt, wenn du so einen kleinen Ort hast und dann auch noch dein Fansupport wegbricht, dann kann es auch irgendwann eng werden. Ja, aber das ist noch Zukunftsmusik. So schlecht sind die Zuschauerzahlen nicht, vor allem nicht für die dritte Liga.
Ja.
Aber es ist keine positive Entwicklung. Positiv war nur das Ergebnis von Narbonne. 20-13 haben sie gegen Taube gewonnen. Schwerer getan, als sie es gemacht hätten müssen. Mehr rote Karten gesehen, als nötig gewesen wäre. Aber am Ende des Tages gewonnen ist gewonnen und muss man vielleicht nicht mehr allzu viel drüber reden. Drei deutsche Nationalspieler waren noch in der National 2 involviert. Alban Ramet hat für Limoges durchgespielt. Sie haben, und ich muss noch einmal nachgucken, 40-21 in Langon verloren. Damit, was sind es, fünf Spieltage vor Ende der Saison. Drei Spieltage vor Ende der Saison, ich bitte um Entschuldigung, immer noch auf dem Abstiegsplatz, wobei sie einen Punkt hinter Cognac liegen, die ja dann wiederum aus finanziellen Gründen absteigen könnten, das heißt, da ist ein gewisser Puffer da, aber trotz aller Investitionen, die der neue Eigentümer getätigt hat, der namhaften Ergänzung, bleibt da eng, muss man sagen. Michel Himmer hat für Niort 70 Minuten gespielt. Sie haben 43-22 gegen das Bassin d'Arcachon gewonnen. Michel Himmer, nachdem er am Anfang des Jahres nicht ganz so zum Zuge gekommen ist, wie man es vielleicht erwartet hätte, mittlerweile absoluter Leistungsträger. Und Lanne Mason hat 36-24 gegen Bédary Châteauneuf-du-Pape gewonnen. Mathieu Ducot mit seinem nächsten Versuch in der zweiten Minute direkt hat er da den Reigen eröffnet. Und Lanne Mason holen Big Points, wie man so schön sagt. gegen Bederried, die ja auf dem 11. und damit dem Abstiegsplatz in der Gruppe 2 sind. Punktgleich aktuell Lannemezan auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz, aber mit einem Spiel weniger. Da ist also noch einiges etwas schwierig. Der Vollständigkeit halber, Niort in Gruppe 1 auf Platz 3, also auf dem Viertelfinalplatz hinter Rennes und Sal, die allerdings 8 Punkte Vorsprung haben, in einer guten Position, aber sicherlich nicht mit der leichtesten Ausgangslage. Aber so viel dazu, die Frauen haben im Coupe de France gespielt, im Pokal, aber da die ganzen Nationalspielerinnen ja alle nicht da sind, das an dieser Stelle vielleicht dann der Punkt, wo man sagt, nicht der relevanteste Wettbewerb, über den wir ja an dieser Stelle reden. Natürlich lieben gern, sobald wieder die Liga anfängt, aber bis dahin lassen wir den Freundschaftswettbewerb oder den Testspielwettbewerb vielleicht mal außen vor. Ansonsten war es das eigentlich für diese Woche schon wieder.
Ja, wir bedanken uns, dass ihr zugehört habt. Wie immer, schreibt uns gerne unter unserer E-Mail-Adresse.
info@bleublancrugby.de oder auf Instagram auch bleublancrugbypod oder bleublancrugby einfach googeln. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet nach dem Super Saturday. Und wir freuen uns, von euch zu hören.
Ja. Schreibt uns eure Themenwünsche und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.